Herzlich willkommen zum Podcast des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. Dieser Podcast soll seinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in interessante Themen der Geschlechterforschung geben. Dazu laden wir in der Regel ehemalige Studierende des Studiengangs Geschlechterstudien ein. Dieser Studiengang ist Teil des Masterstudiengangs Kultur und Gesellschaft. Und die Studierenden haben hier die Gelegenheit, ihre Masterarbeiten vorzustellen. Heute haben wir allerdings mit Lara Furgol, eine ehemalige Lehramtsstudentin, zu Gast, die eine Befragung bei Lehramtsstudierenden durchgeführt hat. Und Ziel ihrer Arbeit war es, zu erforschen, wie weit geschlechtliche, amoröse und sexuelle Vielfalt ein Bildungsdefizit im Studium darstellt. Mein Name ist Daniela Möller und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Geschlechterstudien und freue mich, dass ich Sie, Frau Furgol, heute hier begrüßen darf. Vielleicht stellen Sie sich erst mal selbst vor.
Mein Name ist Lara Furgol. Ich habe die Fächer Deutsch und Philosophie auf Lehramt für die Sekundarstufe 1 an der Universität Paderborn studiert. Und in meiner Masterarbeit habe ich mich damit beschäftigt oder beziehungsweise habe mir die Frage gestellt, ob geschlechtliche, amoröse und sexuelle Vielfalt als Ausbildungsdefizit im Lehramtsstudium angesehen werden kann.
Okay, und wie sind Sie da eigentlich so gelandet?
Ja, also das fing eigentlich schon mit meiner Bachelorarbeit an. Da habe ich auch schon in diesem Bereich geschrieben, sage ich mal. Da habe ich mich dann mit der Schule als heteronormativen Ort beschäftigt. Und mit meiner Masterarbeit wollte ich einfach an diese Thematik anknüpfen und wollte dann im Nachgang einmal schauen, wie es so um die Ausbildung von Lehrkräften steht zu dieser Thematik.
Okay, um da dann jetzt mal direkt einzusteigen, Sie sagen selbst, dass in der Schule eine Tabuisierung von sexueller Vielfalt stattfindet. Und da wollte ich dann direkt mal fragen, was hat es denn real für Konsequenzen, dass wir so eine Tabuisierung in der Schule haben?
Ja, genau. Also Sie haben das gerade schon richtig gesagt. In der Schule ist eben fehlt es an Sichtbarkeit und eben an der Thematisierung dieser Thematik. Und das hat schlicht und einfach psychosoziale Folgen für die Kinder und Jugendlichen. Und zwar kommt es eben durch die fehlende Sichtbarkeit und Tabuisierung dieser Thematik zu einer unterdrückten Persönlichkeitsentwicklung. Es kann zu Isolation kommen, zu Rückzug, zu Lern- und Verhaltensproblemen und auch zu Schulverweigerung. Und bei diesen Kindern und Jugendlichen kann man auch von einem 4- bis 7-mal so hohem Suizidrisiko sprechen.
Okay, da klingt natürlich schon an, warum Sie sich jetzt mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen. Also mit welcher Intention Sie sich überhaupt mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Weil offensichtlich die Nicht-Thematisierung von sexueller Vielfalt harsche Konsequenzen nach sich zieht. Aber um wirklich den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang hier zu verstehen, müssen wir uns an dieser Stelle einmal anschauen, wie Sie, Frau Furgol, eigentlich auf das Geschlechterverhältnis selber blicken. Und dann würde ich Sie einmal bitten, uns so ein bisschen Einblick zu geben, wie Sie eigentlich auf das Geschlechterverhältnis schauen, damit wir auch so ein bisschen mehr verstehen, was eigentlich Ihre theoretische Grundlage ist.
Ja, in meiner Masterarbeit bin ich davon ausgegangen, dass also von Heteronormativität als binäres, zweigeschlechtliches und heterosexuelles Denkschema, zusätzlich auch, dass Heteronormativität eben eine gesellschaftliche Institution ist, die zur Naturalisierung von Heterosexualität führt. Und da habe ich dann, um dann noch so ein bisschen weiter in die Theorie zu gehen, habe ich eben Butler und Foucault herangezogen, die ja beide eine Dekonstruktion von Heteronormativität, also die man für eine Dekonstruktion der Heteronormativität heranziehen kann. Genau, Butler baut da ja in ihrer Theorie auch auf Foucault auf, beziehungsweise knüpft an Foucaults Theorie an. Und das habe ich dann jeweils beides kurz angerissen.
Okay, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht ganz so tief in der Thematik beheimatet sind, ist es vielleicht noch nicht so ganz klar, was man hier eigentlich mit Naturalisierung meint. Vielleicht können Sie hier mal ein Beispiel nennen, was das eigentlich jetzt genau meint, wenn Sie jetzt von Naturalisierungseffekten oder auch Prozessen sprechen.
Ja, wenn man da jetzt auch einfach auf den Schulkontext eingeht, wäre ein treffendes Beispiel, dass Mädchen besser Mathe können oder wenn die Lehrkraft im Unterricht, wenn es darum geht, vielleicht irgendwie Tische oder Stühle umzustellen und dann sagt die Lehrkraft, ich brauche jetzt hier mal ein paar starke Jungs.
Also geht es hier darum, dass etwas sozial hergestellt ist, als etwas Angeborenes betrachtet wird, oder?
Ganz genau.
Mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrer Arbeit auch von amoröser Vielfalt sprechen. Das ist ja ein Begriff, der einem also auch in wissenschaftlichen Texten nicht notwendigerweise immer begegnet. Warum benutzen Sie diesen Begriff?
Genau, den Begriff amoröse Vielfalt verwende ich, da ja vor allem der Begriff sexuelle Vielfalt ja die Sexualität in den Fokus rückt und ja auch wichtige Aspekte wie Verlieben, Liebe, Partnerschaft, Familie und so weiter somit in den Hintergrund geraten und ich eben einer Sexualisierung des Begriffs entgegenwirken wollte. Deswegen verwende ich dann den Begriff amorös noch zusätzlich dazu.
Okay, Ihre Intention war es ja auch zu schauen, inwiefern dem, was Sie ja so gerade ausgeführt haben, also die Vielfalt der in geschlechtlicher oder sexueller und amoröser Hinsicht, inwiefern dem eigentlich im Bereich Bildung Rechnung getragen wird. Und da habe ich gesehen, dass Sie sich diesem Thema von verschiedenen Ebenen aus genähert haben. Da sind Sie erst auf die WHO-Ebene eingegangen und haben offengelegt, welche Grundsätze es da eigentlich in der sexuellen Bildung gibt. Und da würde ich Sie einfach mal fragen, wie bezieht sich eigentlich das Land NRW darauf und was haben eigentlich die Unis davon wieder mit aufgenommen? Aber vielleicht bleiben wir jetzt erstmal noch bei der Instanz WHO und gehen dann auf die Ebene NRW ein.
Ja, also wenn man sich die Rahmenbedingungen der sexuellen Bildung für Schulen in NRW anschaut, ja, lässt sich festhalten oder lässt sich eben erkennen, dass Schulen durch das Schulgesetz NRW und eben durch diese Richtlinien zur Sexualerziehung zu einer fächerübergreifenden Sexualerziehung angehalten sind. Da lässt sich dann aber die Problematik erkennen, dass eben nur diese allgemeinen Richtlinien vorhanden sind und dass eben diese Thematik nicht speziell in die Curricula der einzelnen Fächer eingebracht ist, außer eben ja bei den Fächern Biologie und Philosophie zum Beispiel. Und ja, genau, zusammenfassend lässt sich also sagen, dass eine fächerspezifische Verankerung fehlt.
Okay, und wenn wir jetzt kurz auf die Lehrkräfte fokussieren, worauf Sie ja auch in Ihrer Arbeit so ein bisschen hinaus wollten, also Stichwort Nähe-Distanz-Problem, warum ist es denn so wichtig, dass wir in der LehrerInnenausbildung solche Themen wie geschlechtliche Vielfalt überhaupt ansprechen und uns damit auseinandersetzen?
Zunächst einmal verbringen Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit in der Institution Schule und interagieren da natürlich sehr viel mit den Lehrkräften. Und Lehrkräfte können eben die Grundlage schaffen, um für eine größere Akzeptanz zu sorgen. Da würde ich ganz gerne auf zwei Studien eingehen, wo das auch herausgestellt wurde. Und zwar einmal bei einer Wiederholungsbefragung der BZGA. Da nennen nämlich Jugendliche neben gleichaltrigen Peers und Eltern auch LehrerInnen als die wichtigsten Bezugspersonen in der Sexualaufklärung. Also ich finde, das ist schon mal sehr imprägnant. Und auf der anderen Seite hat Glocke in seiner Studie Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen herausgestellt, dass je häufiger Vielfalt innerhalb des Unterrichts thematisiert wird, desto positiver auch die Einstellung der Schülerinnen und Schüler dazu sind. Und
Okay, dann würde ich jetzt einmal zum methodischen Vorgehen so ein bisschen, also zu Ihrem methodischen Vorgehen überschwenken. Und Sie haben sich ja selbst grundsätzlich als Ziel Ihrer Arbeit gesetzt, zu erheben, wie oft diese Themen wie sexuelle Vielfalt einem an der Universität in der LehrerInnenausbildung eigentlich begegnen. Und da würde ich Sie direkt mal dazu fragen, wie sind Sie da eigentlich so vorgegangen? Wie wollten Sie das genau erheben? Wie sind Sie das Thema angegangen? Und was war eigentlich genau Ihre Forschungsgruppe?
Ja, also ich habe mich für eine quantitative Herangehensweise entschieden, und zwar in Form einer schriftlichen Befragung, also eines Fragebogens eben. Und genau, da habe ich mich dann für geschlossene Fragen entschieden, die eben anhand einer vierstufigen Rating-Skala beantwortet werden sollten. Vierstufig, weil ich eben die Tendenz zur Mitte vermeiden wollte, weil das kennt man ja vielleicht auch, wenn man selber mal Fragebögen beantwortet hat, dass man da, wenn man sich da nicht sicher ist, dann eher die Mitte ankreuzt und so eben dann, so ist es dann eben schwierig, ein klares Meinungsbild abzubilden.
Okay, und wen haben Sie genau befragt? Wen konnten Sie also für sich gewinnen und über welchen Zeitraum haben Sie dies durchgeführt? Und vielleicht können Sie hier nochmal darauf eingehen, wie Sie eigentlich für sich so die Fragen entwickelt haben.
Genau, ich habe insgesamt 79 Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen des Masterseminars Vertiefung Schultheorie und Schulentwicklung befragt. Und genau, das habe ich mir überlegt, weil diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen eben alle natürlich auf Lehramt studieren und dieselbe Schulform haben. Und ja.
Okay, es war also Ihre Intention, eine relativ homogene Gruppe auszuwählen. Okay. Ja, mit fast 80 befragten Menschen haben Sie dann ja relativ viele Fragebögen auszuwerten. Wie haben Sie diese dann jetzt genau, ja, wie haben Sie die jetzt ausgewertet? Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, also ich habe die Fragebögen mithilfe des Statistikprogramms SPSS ausgewertet. Das muss man dann da alles händisch einpflegen natürlich. Das ist auch eine Menge Arbeit auf jeden Fall. Genau, und anhand dessen konnte ich dann eben meine Ergebnisse errechnen bzw. berechnen lassen und dementsprechend dann auch grafisch darstellen. Also das ist alles mit diesem Programm möglich.
Okay, was wäre da so vielleicht ein Zwischenfazit? Was fiel sofort auf? Und ja, wie viel Raum nimmt dann jetzt die geschlechtliche Vielfalt in der universitären Ausbildung als Lehrerinnen und Lehrer ein? Also was könnte man da so jetzt schon mal festhalten?
Ja, leider lässt sich da festhalten, dass das in einem nur sehr geringen Maße vorkommt und stattfindet.
Mir ist in Ihrer Arbeit aufgefallen, und das konnte ich mir nicht direkt erschließen, dass rund 78% das Thema als relativ unwichtig empfinden und gleichzeitig 65% eine grundsätzlich positive Einstellung haben, was die Thematisierung dieses Themas wiederum im Studium angeht. Also es ist ja so, dass dann ja jetzt schon so eine Diskrepanz zu sehen ist, dass einerseits das Thema als relativ unwichtig empfunden wird und gleichzeitig halt da durchaus eine positive Einstellung dazu besteht, mehr über dieses Thema zu erfahren. Da frage ich mich halt, wie könnte man das so deuten? Und haben Sie sich darüber auch Gedanken gemacht?
Ja, natürlich. Also genau an der Stelle habe ich mich dann auch auf jeden Fall sehr gewundert und habe dann eben hin und her überlegt, woran das liegen könnte. Und ja, meine Erklärung für diese Diskrepanz ist, dass die eine Frage innerhalb des Fragebogens positiv gestellt wurde und die andere negativ. So habe ich mir das jetzt erklärt. Aber ja, zu 100% kann ich mir da natürlich nicht sicher sein. Und also im Großen und Ganzen würde ich es dann auch einfach als Diskrepanz stehen lassen.
Man kann ja dann in dem Moment nur vermuten, warum Menschen gewisse Selbstkonzepte haben oder auch nicht, weil es sich ja dabei um eine rein quantitative Erhebung handelt. Dementsprechend kann man ja jetzt auch nicht nachfragen, aber es wäre natürlich wirklich interessant für Menschen, die uns jetzt vielleicht auch zuhören, da vielleicht mal anzudocken und zu fragen, naja, warum bestehen solche Diskrepanzen? Aber das jetzt nur so nebenher. Was mich jetzt, ja, also darüber hinaus noch weiter interessieren würde, wäre, also Sie haben ja in Ihrer Arbeit einige Hypothesen aufgestellt und wollten ja schauen, ob gewisse Korrelationen vorhanden sind. Und wie ich sehen konnte, konnten Sie die meisten oder wenn nicht sogar alle mit Ihren Fragebögen bestätigen. Vielleicht könnten Sie einmal sagen, um welche Hypothesen es sich so dabei handelt, also so beispielhaft, und inwiefern Sie diese bestätigen konnten. Also genau, was waren dann dementsprechend so die Erkenntnisse Ihrer Erhebung?
Ja, also ich hatte insgesamt 7 Forschungshypothesen. Ich werde jetzt einfach nur die wichtigsten nennen, wird vielleicht sonst auch einfach zu lang. Und zwar war die erste, dass sexuelle, geschlechtliche und amoröse Vielfalt ein Thema ist, das nur unzureichend innerhalb des Lehramtsstudiums thematisiert wird. Und genau, das konnte so auf jeden Fall bestätigt werden, da mehr als die Hälfte der Studierenden eben angaben, dass weder eine generelle Thematisierung innerhalb des Lehramtsstudiums stattgefunden hat. Das waren insgesamt 69,2%. Noch, dass diese in Bezug auf den Schulkontext geschehen ist. Das waren dann insgesamt 80,3%. Genau, eine weitere Hypothese von mir war, dass wenn die Studierenden keinerlei Berührungspunkte mit der Thematik haben, sind diese der Meinung, dass sich ihre Unterrichtsfächer nicht für eine Thematisierung eignen. Das konnte auch so bestätigt werden. Und ja, dann sage ich oder nenne ich vielleicht noch eine weitere Hypothese, die auch bestätigt werden können und die meines Erachtens auch sehr prägnant ist. Und zwar, ja, wenn seitens der Studierenden Interesse an bzw. eine Affinität für die Thematik besteht, existiert auch ein Verantwortungsbewusstsein. dafür eine spätere Thematisierung von geschlechtlicher, amoröser und sexueller Vielfalt im Unterricht vorzunehmen. Das konnte eben durch meine Befragung auch so bestätigt werden. Und genau, da wären wir dann wieder bei der Relevanz der universitären Lehre.
Genau, da würde ich jetzt direkt mal nachfragen. Sie haben jetzt einige Zusammenhänge herstellen können und dann frage ich jetzt mal genau dazu, was sind das denn, also was ziehen Sie denn für Schlussfolgerungen jetzt genau daraus? Was müsste jetzt eigentlich aktiv passieren? Was müsste sich verändern? Und damit so eine grundsätzliche Relevanz bei den Studierenden eigentlich erkannt wird?
Ja, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man da erstmal bei den Prüfungsordnungen beginnt. Die habe ich mir auch im Rahmen meiner Masterarbeit angeguckt. Und ja, da ist mir eben aufgefallen, dass da leider nur vielfach interpretierbare und fehlende Implementierung zu dieser Thematik vorhanden sind. Beispielsweise, um eine Formulierung zu nennen, geht es da um geschlechtsbezogene Verschiedenheit. Ah, das ist natürlich dann Auslegungssache und das ist natürlich dann dementsprechend auch abhängig von den Prämissen der Dozierenden, ob diese Thematik dann in den Seminaren für die Lehramtsstudierenden eben erwähnt wird. Genau, das wäre so der erste Schritt, um da, denke ich, eine Verbesserung zu bewirken.
Also ich habe in Ihrer Arbeit auch gesehen, dass einige in den Fragebögen angegeben haben, dass sie für ihre Fächerkombination speziell keine Anwendungsmöglichkeit sehen, diese Themen mit unterzubringen. Und vielleicht wäre es auch sinnvoll, mehr darauf zu insistieren. Ja gut, in Mathematik ist es vielleicht schwerer, geschlechtliche Vielfalt zu thematisieren, vielleicht höchstens so in Textaufgaben. Trotzdem sollte man vielleicht mehr darauf insistieren, dass dafür so eine Sensibilität geschaffen wird. Und vielleicht dann mal LehrerInnenfortbildungen mit solchen Themen durchgeführt werden. Und man so ein bisschen wegrückt von dieser Fächerfokussierung. Also ich glaube halt, dass wirklich sehr viele mal konkret in ihren Fächern denken. Und dann scheint das natürlich nicht naheliegend, sich in der Mathematik irgendwie um Geschlechtervielfalt zu kümmern. Ja, so das war auf jeden Fall das, als ich Ihre Daten gesehen habe, habe ich das halt direkt so in Bezug gesetzt, dass wahrscheinlich wirklich zu sehr konkret in den Fächern, je nachdem, welche Fächer man halt hat, aber das Ganze so gedacht wird. Und und ich denke, das ist dann halt auch wirklich so ein Problem, wenn da eben nicht gesamtgesellschaftlich drüber nachgedacht wird. Dann kann natürlich auch kein grundlegendes Verständnis für entstehen. Wenn dann auch noch so Prüfungsordnungen so schwammig sind, dann besteht dann natürlich auch insgesamt wirklich Handlungsbedarf.
Auf jeden Fall, um da vielleicht noch mal kurz auf das, was Sie zuvor gesagt haben, einzugehen. Sie sprachen ja vor Mathematikunterricht und dass man da dann eben keinen direkten Zusammenhang sieht. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass Sprache da auch ein ganz wichtiges Faktum ist, genau. Damit kann man auch schon viel bewirken, auf jeden Fall.
Stimmt, wahrscheinlich gibt es dann gerade auch noch Defizite, wenn man sehr naturwissenschaftlich studiert. Da begegnet es wahrscheinlich einmal noch mal deutlich weniger. Und dann kann man natürlich auch noch deutlich weniger so ein Verständnis dafür aufbringen. Besonders, wenn man dann auch noch betrachtet, dass auch in den Bildungswissenschaften diese Fächer einem einfach nicht notwendigerweise begegnen. So wie Sie das halt auch schon gesagt haben.
Auf jeden Fall, genau. Und was ich auch noch als problematisch sehe, ist, dass Studierende ja eben die Möglichkeit von Wahlpflichtveranstaltungen haben, was ja an sich keine schlechte Sache ist. Aber genau, es werden ja ganz gering natürlich zum Teil Veranstaltungen an der Universität Paderborn angeboten, die dieses Thema eben innehaben. Aber aufgrund dieser Wahlpflichtveranstaltung besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Studierende dieser Thematik komplett ausweichen können. Und deswegen würde ich tatsächlich auch für ein eigenes Modul innerhalb des bildungswissenschaftlichen Studiums plädieren, das eben diese Thematik allumfassend aufgreift, sensibilisiert, aufklärt, genau.
Ja, also ich glaube, es hat sich halt auch nicht immer so notwendigerweise aufgedrängt. Aber wenn wir uns jetzt mal die politische Realität anschauen mit der dritten Option bei der Geschlechtseintragung, dann gibt es dann natürlich jetzt Nachholbedarf, was das Thema geschlechtliche Vielfalt angeht. Selbst wenn man sich dem bis jetzt sehr verwehrt hat, ist es ja doch jetzt einfach politische Realität, dass sich das Ganze so ein bisschen öffnet. Also die von Ihnen anfangs erläuterte Heteronormativität, so die ganze heterosexuelle Struktur bricht an dieser Stelle ja auch so ein bisschen auf. Schon alleine, weil es in diesem Bereich auch echt viele politische Bewegungen gibt. Also möglicherweise, leider gibt es ja auch sehr viele Bewegungen in andere Richtungen, aber ja, genau, die angehenden Lehrerinnen und Lehrer können sich dem, glaube ich, wirklich nicht mehr so verwehren, dass man da irgendwie später dann mal eher vor Schülerinnen und Schülern steht, die einem vielleicht auch dann, was das Thema angeht, so ein bisschen über den Kopf gewachsen sind. Ich glaube, die nächste Generation ist da schon so ein deutlich sensibler.
Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise hoffentlich. Aber um vielleicht einfach nochmal auf die Relevanz einzugehen, warum denn der Ort Schule in dem Sinne denn so wichtig ist. Also manch einer fragt sich vielleicht, ja, warum denn gerade in der Schule? Das kann man doch dann vielleicht privat irgendwie aufarbeiten, ausleben, was weiß ich. Aber da würde ich gerne vielleicht noch drauf eingehen. Und zwar, ja, kann man einfach festhalten, dass Schule einer der zentralen Orte ist, an dem Heranwachsende beziehungsweise ja, Kinder und Jugendliche ihre sexuellen Präferenzen und Identitäten entdecken und ausbilden. Und ja, so wie die Realität gerade aussieht, ist es nun mal so, dass diese sexuelle Identitätsentwicklung eben vor dem Hintergrund von Macht- und Normalisierungsmechanismen abläuft und die sich eben aus der Reproduktion von heteronormativem Wissen innerhalb der Schule ergeben. Und dann wird eben deutlich, dass nicht heterosexuelle und transidente Kinder sich in der Minderheitensituation befinden und eben ja hinsichtlich eines ihrer wichtigsten Identitätsmerkmale unsichtbar sind. Und genau, auf die Folgen sind wir ja zuvor schon eingegangen. Also da kann man sich halt dann einfach nur ausmalen.
Ich finde, das ist eigentlich ein recht gutes inhaltliches Fazit. Deswegen würde ich jetzt einmal ein bisschen überschwenken und würde so ein paar Fragen zu Ihrem Arbeitsprozess stellen, weil wir ja jetzt hoffentlich ausreichend auf Ihre Arbeit inhaltlich eingegangen sind und Sie ja meiner Meinung nach sehr gut plausibilisiert haben, warum es da Handlungsbedarf gibt. Deshalb würde ich Sie jetzt mal fragen, wo lagen wir eigentlich bei Ihnen im Arbeitsprozess die meisten Schwierigkeiten? Oder was lief auch gut? Oder ja, oder was würden Sie auch in der Retrospektive vielleicht anders machen?
Probleme und Schwierigkeiten hatte ich ja zumindest am Anfang hauptsächlich aufgrund des quantitativen Arbeitens. Also ich habe zuvor noch nie einen Fragebogen erstellt und ich habe auch noch nie mit SPSS gearbeitet. Also das hat dann schon eine Weile gedauert, bis ich mich dann eben in das Programm SPSS eingearbeitet hatte. Und bei meinem Fragebogen war dann auch die Sache, dass ich den eben komplett alleine erstellt habe beziehungsweise musste, weil es da nicht irgendwie Vorlagen gab durch zuvor stattgefundene durch bestehende Studien. Und ja.
Das ist ja jetzt auch interessant, dass es da keine vergleichbaren Studien, also mit ähnlichen Fragen gibt. Das hat mich auch ziemlich überrascht, weil ich auch dachte, dass das Ganze schon besser erforscht wäre. Okay, ja, also gut, das müssen wir dann jetzt erstmal so hinnehmen. Dann würde ich jetzt aber gerne nochmal fragen, was Sie denn jetzt wirklich anders machen würden. Also wo sagen Sie, Mist, das habe ich wirklich schlecht konzipiert oder das würde ich jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, anders machen?
Ja, genau. Und zwar bei den persönlichen Angaben von den Probanden und Probandinnen ist mir dann eben bei der Auswertung aufgefallen, dass ich da die Fragen zu eng gestellt habe und zu sehr aufgesplittet habe, sodass ich dann letztendlich ja damit leider bei der Auswertung nichts anfangen konnte.
Sodass die Gruppen also zu divers waren und sie keine Cluster machen konnten?
Ganz genau.
Es hat sich also zu sehr ausdifferenziert, wer was studiert und wer in welchem Semester ist.
Beides tatsächlich, genau. Und dann kann man natürlich wenig damit anfangen, wenn da jetzt irgendwie 1 bis 2 Personen dieselbe Fächerkombination teilen. Das ist dann nicht wirklich aussagekräftig. Genau, das ist mir dann erst, im Nachhinein bewusst geworden. Und da die Sachen konnte ich dann eben nicht verwenden.
Okay, alles klar. Was mich jetzt noch interessieren würde, welche Fragen sind denn für Sie offen geblieben? Und gab es im Arbeitsprozess vielleicht so Fragen, die Sie übergehen mussten, wofür es einfach sprichwörtlich in Ihrer Arbeit keinen Platz mehr für gab? Und was wären denn auch noch so offene Fragen, oder so anschließende Fragen, die Sie bis heute beschäftigen?
Während des gesamten Arbeitsprozesses war mir natürlich klar, dass meine Stichprobe relativ klein ist. Und ja, ich habe mich dann eben die ganze Zeit gefragt, ja, was man für Ergebnisse rausbekommen würde, wenn man praktisch alle Lehramtsstudierenden der Universität Paderborn befragen würde oder noch darüber hinausgehen könnte. Also das war jetzt dann natürlich für eine Masterarbeit zu umfangreich und ja, nicht machbar, aber das habe ich mich wirklich gefragt.
Oder da fällt mir gerade eine Vergleichsstudie mit anderen Universitäten, auch welche vielleicht aus anderen Bundesländern. Da könnte man dann halt schauen, läuft es an anderen Unis besser, und dann könnte man halt auch schauen, was woanders besser läuft und naja.
Ja.
Wenn es woanders besser lief, wie sieht dann später der Schulunterricht auch wirklich aus? Also hat das dann weitere Konsequenzen? Ja, das könnte man natürlich so super weiterverfolgen.
Ja.
Ja, das wäre wirklich spannend, obwohl ich nicht glaube, dass es ein Paderborn-spezifisches Problem ist. Also immerhin gibt es hier ja das Zentrum für Geschlechterstudien. Und das Thema ist ja hier bei einigen sehr auf dem Schirm. Also bei anderen auch nicht, aber immerhin gibt es ja doch durchaus Menschen, die hier sehr dafür sensibilisiert sind. Und ja, da würde ich jetzt trotzdem auch noch mal perspektivisch fragen. Also sonst haben wir ja immer Studierende aus den Geschlechterstudien, wo immer sehr spannend ist, wo die Menschen dann weiter hingehen und was sie dann später machen werden. Und bei Ihnen ist es halt sehr klar als angehende Lehrerin. Ja, deswegen würde ich jetzt aber trotzdem einfach mal fragen, wann geht es denn für Sie weiter? Wann gehen Sie ins Referendariat?
Ja, ich starte mein Referendariat im November diesen Jahres und
okay, Sie sagten ja vorhin, dass Deutsch und Philosophie Ihre Fächer sind, die Sie auf Lehramt studiert haben. Und haben Sie sich eigentlich schon überlegt, wie Sie bei der Fächerkombi selbst halt geschlechtliche Vielfalt mit integrieren können? Also hat man da eigentlich so die Freiheit, jetzt mit diesen ganzen Lehrplanvorgaben beispielsweise im Fach Deutsch solche Themen mit aufzunehmen?
Ich würde sagen, jein. Also klar, man hat dann natürlich Entscheidungsmacht darüber, welche Lektüren gelesen werden sollen in den unterschiedlichen Klassenstufen. Da kann man dann natürlich entsprechende Literatur heranziehen. Und ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Klassenstufe genau gibt es die Thematik Liebe, meine ich. Aber es ist ja auch sehr...
Okay, das kann man natürlich sehr breit auslegen.
Genau, ja, ist wirklich Auslegungssache. Also so konkret wirklich nicht, aber ich habe... Also auf jeden Fall auch aufgrund meiner Masterarbeit, aber ich würde auch sagen, sowieso, ja, bin ich einfach sehr sensibel, was diese Thematik angeht, und ich nehme mir auf jeden Fall vor, innerhalb des Referendariats da in der Schule entsprechend diese Thematik einzubringen.
Okay, super. Dann würde ich mich jetzt auch so langsam von Ihnen und auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden und wünsche Ihnen dann alles Gute für das Referendariat.
Dankeschön.
Und hoffe, dass es auch alles gut läuft, und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.